Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu unserer Folge 45 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Auch heute präsentieren wir Ihnen die aus unserer Sicht latest News im Umsatzsteuerrecht. Was ist denn so die letzten paar Wochen oder im letzten Monat im Umsatzsteuerbereich passiert? Und da freue ich mich sehr, dass ich heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Bodi die heutige MAST-Folge bestreiten darf. Matthias, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Matthias, was haben wir uns denn überlegt? Also wir beschäftigen uns ja immer ganz intensiv mit dem Umsatzsteuerrecht und in Vorbereitung auf MAST schauen wir uns natürlich alle EuGH-Urteile, alle BFH-Urteile an, ab und an mal auch Finanzgericht und auch was die Finanzverwaltung so getrieben hat im letzten Monat. Und ich glaube, wir haben heute mal wieder, Matthias, ein schönes Sammelsurium aus all diesen Bereichen rausgesucht, denn wir starten mit einem EuGH-Urteil vom 30. Januar, Rechtssache C442 aus 22. Das ist ein polnisches Verfahren. Ich kürze das mal ab. Das ist quasi P, eben gegen die polnische Finanzbehörde. Und das ist ein sehr, sehr spannender Fall. Da geht es nämlich um ein bekanntes Thema, nämlich unseren deutschen Paragraph 14c Umsatzsteuergesetz, also ein unberechtigter oder ein ungerechtfertigter Ausweis auf einer Rechnung. Und hier gibt es was Spezielles. Da ging es nämlich darum, dass ein Mitarbeiter oder ein Angestellter eben dieser P diesen Steuerausweis fabriziert hat. Und es stellte sich hier die Frage, ja, wer schuldet denn jetzt diese Umsatzsteuer, die auf dieser Rechnung fälschlicherweise ausgewiesen ist? Also wirklich sehr spannender Fall mit einigen Wendungen, wo wir uns freuen, dass wir Ihnen das präsentieren dürfen. Dann geht es weiter. Finanzverwaltung. Das Bundesfinanzministerium hat am 24.01. eine Verfügung veröffentlicht. Da geht es um die unentgeltlichen Zuwendungen und den Vorsteuerabzug. Prägnant abgekürzt kann man vielleicht sagen, ja, ein Vorsteuerabzug im Hinblick auf eine mittelbare unternehmerische Veranlassung. Das ist natürlich sehr spannend, sehr, sehr praxisrelevant. Und dann abschließend stellen wir Ihnen einen BFH-Beschluss vom 23.08. des letzten Jahres vor, Rechtssache 11R10 aus 20. Das ist eine EuGH-Vorlage und da geht es um die Umsätze, die über einen App-Store ausgeführt werden. Prima, dann starten wir mit unserem ersten Thema, EuGH-Urteil 30.01.24. Matthias, du hattest dir ja insbesondere dieses EuGH-Urteil angeschaut zur Steuerschuld bei unbefugtem Steuerausweis durch einen Arbeitnehmer. Stell doch vielleicht mal kurz vorab nochmal den Sachverhalt vor, bitte.
Gerne. Die Klägerin ist eine polnische Gesellschaft, die eine Tankstelle betrieben hat. Und diese Tankstelle, die wurde von der Angestellten dieser Gesellschaft geleitet. Und die hat im Zeitraum von so 3,5 Jahren Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis ausgestellt. Das belief sich auf insgesamt ca. 320.000 Euro Umsatzsteuer auf den Rechnungen. Und diesen Rechnungen lagen aber keine Verkäufe der Tankstelle, beispielsweise Treibstoffverkäufe zugrund, sondern es waren Scheinrechnungen. Und die Geschäftsführung der Gesellschaft, also der Klägerin, die wusste davon nichts.
Okay, also Scheinrechnungen, klar, meistens ist der Hintergrund, dass der Rechnungsempfänger einen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Das war wahrscheinlich auch hier so?
Ja, genau so war das. Also Umsatzsteuerbetrug in der einfachsten Form. Und so war es dann auch, dass die Rechnungen bei der Klägerin nicht verbucht worden sind. Entsprechend wurden auch keine, sind diese Umsätze auch nicht in die Umsatzsteuererklärungen eingegangen. Die Umsatzsteuer wurde nicht abgeführt. Also die Situation ist schlicht so, die Klägerin hat keine Umsatzsteuer bezahlt ans Finanzamt. Die Rechnungsempfänger haben aber betrügerisch den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen geltend gemacht.
Okay, und wie ich einleitend sagte, für diesen Fall, also ich meine, das ist ja ein krasser Fall, Matthias, den du schilderst, haben wir ja in Deutschland den Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz, wonach die Umsatzsteuer allein deshalb geschuldet wird, weil sie eben auf einer Rechnung ausgewiesen wird. Wie kam denn jetzt der Fall zum EuGH? Es war ja, schien mir ja eigentlich ein recht klarer Fall zu sein.
Ja, es gab eine Steuerprüfung und da sind die Scheinrechnungen dann wohl aufgefallen. Und auch in Polen gibt es äquivalent zum 14c USTG eine Regelung. Die Finanzverwaltung hat dann die Umsatzsteuer entsprechend festgesetzt nach dem 14c analog in Polen. Und die Gesellschaft hat sich dann aber dagegen gewehrt, denn die hat gesagt, sie wusste ja gar nichts von diesen Scheinrechnungen. Und gehandelt hatte ja die Angestellte und das ohne Kenntnis der Geschäftsführung. Also war die Kernfrage, du hattest es schon gesagt, letztlich, naja, wer schuldet denn jetzt die Umsatzsteuer aus diesem unberechtigten Ausweis? Ist es die Gesellschaft oder ist es eben die Angestellte? Und in der polnischen Rechtsprechung gab es dann auch gewisse Linien. Man war sich da nicht ganz einig. Eine Auffassung hat dann gesagt, naja, man schaut einfach, wer tatsächlich ausstellt. Also hier die Angestellte. Und die würde dann die Umsatzsteuer schulden. Und dann gab es eine andere Auffassung, eine andere Linie, die hat sich im Vorfeld überlegt, war denn der Mitarbeiter grundsätzlich berechtigt, für das Unternehmen Rechnungen auszustellen? Und wenn ja, dann im Grundsatz die Steuerschuld beim Unternehmen, wobei dann auch noch strittig war, ob es da noch eine Verschuldenskomponente gibt, also ob das Unternehmen eben auch noch ein Verschulden treffen muss, damit es letztlich die Umsatzsteuer schuldet. Und weil das alles unklar war, hat das Gericht dann diese Frage dem EuGH vorgelegt.
Also ich würde mal sagen, klassischer Praxisfall, Matthias. Wie hat denn jetzt der EuGH entschieden?
Genau, also als erstes hat der EuGH festgestellt, dass dieser Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, das ist die unionsrechtliche Grundlage für unseren 14c oder eben diese polnische entsprechende Regelung, verschuldensunabhängig ist. Also die Steuer entsteht ohne Verschulden. Damit ist natürlich jetzt noch nicht gesagt, wer denn jetzt die entstandene Steuer schuldet. Und da hilft auch der Wortlaut wenig. Also steht im Artikel 203 drin, dass jede Person, die die Steuer ausweist, die Steuer schuldet. Und das ist übrigens, also es könnte jetzt die Gesellschaft oder auch die Angestellte sein. Und das ist übrigens ähnlich im deutschen Recht unbestimmt. Wenn man in 14c Absatz 2 USTG schaut, dann steht da, wer die Steuer unberechtigt ausweist, schuldet die Steuer. Und der EuGH geht dann davon aus, dass bei dieser Frage dann doch wieder gewissermaßen Verschulden eine Rolle spielt. Und das leitet er daraus ab, dass es ja letztlich ein anerkanntes Ziel der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist, Steuerhinterziehung oder Missbräuche zu vermeiden. Und er sagt, es würde dem Ziel jetzt zuwiderlaufen, wenn man jetzt einen gutgläubigen scheinbaren Aussteller die Steuer schulden lassen würde, wenn man auch die Identität der Person kennt, die dann tatsächlich gehandelt hat. Und Steuerschuldner soll dann, wenn das so ist, der tatsächliche Aussteller der Rechnung sein, also hier die Angestellte.
Okay, also das würde ja bedeuten, die Klägerin, also jetzt die Gesellschaft, die P, die wäre dann aus dem Schneider. War das dann tatsächlich auch so?
Ja, in dem Fall wahrscheinlich nicht. Es war zwar bekannt, wer die Ausstellerin, die tatsächliche war, also die Angestellte, aber in der Gutgläubigkeit hat es hier wahrscheinlich gefehlt. Es ist so, dass der Unternehmer bestimmte Sorgfaltspflichten erfüllen muss. Und das gilt dann umso mehr gegenüber Mitarbeitern, die grundsätzlich Rechnungen ausstellen dürfen. Man muss also zumutbare Sorgfalt an den Tag legen, so wird es formuliert, um eben die Arbeitnehmer zu überwachen und dann eben zu verhindern, dass sowas passiert. Und hier war das wohl nicht der Fall. Die Arbeitnehmerin, die durfte zum einen schon mal Rechnungen ausstellen, aber sie durfte das sogar außerhalb dieses computergestützten Rechnungserstellungssystems. Und sie musste dafür jetzt auch nicht mal Einzelfall irgendwie eine Zustimmung einholen. Jetzt entscheidet der EuGH allerdings nicht über die Gutgläubigkeit. Das wird dann das vorliegende polnische Gericht machen müssen. Spricht aber vieles dafür, dass hier die Gutgläubigkeit gefehlt hat. So kann man es auch rauslesen aus dem Urteil in Polen. Man wird also zusammenfassend sagen müssen, also man sollte das auf jeden Fall unterbinden, dass Rechnungen überhaupt außerhalb des EDV-Systems ausgestellt werden können. Man sollte Überwachungsmaßnahmen implementiert haben und die sollte man auch dokumentieren, um dann am Ende im Worst Case die Gutgläubigkeit nachweisen zu können. Denn ansonsten droht auch ein Schaden, den man nicht einfach wieder durch eine Rechnungskorrektur oder Ähnliches beheben könnte. In Deutschland würde 14c Absatz 2 greifen und um da eine Korrektur der geschuldeten Umsatzsteuer beizuführen, müsste man die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigen. Und das würde bedeuten, dass die betrügerischen Rechnungsempfänger die abgezogene Vorsteuer wieder zurückgezahlt haben ans Finanzamt. Und in Betrugsfällen, wenn man überhaupt den Betrügern habhaft wird, ist es natürlich sehr fraglich, ob das überhaupt passiert. Aber Jörg, es gab ja bei Paragraph 14c in letzter Zeit insgesamt viel Bewegung. Ich kann mich da zum Beispiel an das Urteil P GmbH erinnern. Da ging es jetzt nicht darum, was passiert, wenn ein Angestellter Nichtunternehmer eine Rechnung ausstellt, sondern da ging es um die Rechnungsausstellung an Nichtunternehmer. Und da besteht ja grundsätzlich keine Gefahr, dass diese Vorsteuer geltend machen. Gibt es hier Neuigkeiten?
Ja, Matthias, jetzt fällt mir gerade auf, auch P GmbH und hier haben wir P in Polen, ja. Also es sind zwei unterschiedliche EuGH-Verfahren, also dieses P GmbH-Urteil, das du ansprichst vom EuGH, das war ein österreichisches Verfahren und kurzum ging es ja da darum, Matthias, wie du sagst, dass wenn eine Rechnung an einen nicht oder an einen Endverbraucher ausgestellt wurde, da gibt es keine Steuergefährdung und daher gibt es keinen 14c nach deutschem Verständnis. Das war also das Ergebnis des EuGH-Verfahrens. Da ist es jetzt so, dass im Nachfolge zu dieser EuGH-Rechtsprechung tatsächlich noch das ein oder andere Urteil gab. Und im Grunde genommen wäre jetzt mein Verständnis das, dass selbst dann, wenn der Rechnungsempfänger kein Endverbraucher ist, aber ein Nichtunternehmer, dass dann jedenfalls die Steuerschuld nach 14c nicht eintritt, weil eben da gibt es keine Gefährdung des Steueraufkommens, weil ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist. Wir warten hier jetzt doch tatsächlich wöchentlich, muss man sagen, auf ein BMF-Schreiben. Das wurde avisiert für Q1 jetzt 2024. Da hoffen wir natürlich, dass da entsprechend bald was kommt und dann aber auch praktikable Ansätze der Finanzverwaltung hier da sind. Aber man muss jetzt vielleicht noch einschränkend sagen, jetzt in Vorbereitung auf Mast ist mir aufgefallen, dass dieses österreichische Verfahren, ja, dieses PGmbH-Verfahren, dass es jetzt erneut beim EuGH liegt. Da gibt es also noch konkretisierende Fragen des europäischen des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs. Mal schauen, was der EuGH daraus macht. Aber wie gesagt, meine Einschätzung wäre die, dass sich jetzt daran nichts mehr ändert, dass 14c tatsächlich nur dann einschlägig ist, wenn der Rechnungsempfänger überhaupt zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Okay, kommen wir dann zu dem BMF-Schreiben, das wir schon haben, und zwar zur Frage des Vorsteuerabzugs, und zwar im Zusammenhang mit unentgeltlichen Zuwendungen. Also wir wissen ja, dass ein Vorsteuerabzug nicht nur voraussetzt, dass die erworbene Ware oder Dienstleistung für das Unternehmen eingekauft wird, sondern man benötigt eben auch einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang zu entgeltlichen und zum Vorsteuerabzug und den Vorsteuerabzug nicht ausschließenden Ausgangsumsätzen. Und mittelbar verfolgte Zwecke, das hat der BFH in der Vergangenheit, ja, 2011 ja schon entschieden, das steht auch so in verschiedenen Stellen im Umsatzsteueranwendungserlass, die sollen unerheblich sein. Das heißt, ein Warenbezug, der in unentgeltliche Zuwendung gemündet hat, auch wenn das mittelbar irgendwie unternehmerisch veranlasst war, der berechtigte nicht zum Vorsteuerabzug. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr so stehen lassen, oder Jörg?
Ja, genau, Matthias, da hast du recht. Also muss ich sagen, wir als Berater haben das schon immer etwas differenzierter gesehen als die Finanzverwaltung, auch beruhend auf entsprechender EuGH-Rechtsprechung. Denn man muss ja sagen, es leuchtet überhaupt nicht ein, warum zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen, die unentgeltlich zugewandt werden, unterschieden werden soll. Ja, also nämlich, so steht es tatsächlich auch im Gesetz, wenn eine unentgeltliche sonstige Leistung aus unternehmerischen Gründen erbracht wird, dann war das oder ist oder war das bislang schon nicht als unentgeltliche Wertabgabe zu behandeln und daher steht auch für entsprechende Eingangsleistungen der Vorsteuerabzug zur Verfügung. Anders allerdings bei Lieferungen, also selbst wenn ich ein Produkt aus unternehmerischen Gründen kostenlos abgebe, beispielsweise um hier nochmal einen gesonderten Kaufanreiz zu setzen oder im Zuge beispielsweise einer Bonusregelung oder so, dann ist dies bislang so, dass es als unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern war, beziehungsweise zu vorgehen, der überhaupt keinen Vorsteuerabzug zu geltend zu machen war und daher war es dann auch wieder als unentgeltliche Wertabgabe nicht zu versteuern. Aber klar ist, dass diese mittelbaren Zwecke, also die Abgabe eines Produkts mittelbar aus unternehmerischen Gründen, das war seither blieb unberücksichtigt. Ja? Also es gab entweder keinen Vorsteuerabzug oder es musste eine unentgeltliche Wertabgabe versteuert werden. Und hier setzt jetzt das BMF-Schreiben vom 24. Januar an.
Das war aber wahrscheinlich nicht völlig grundlos, dass das BMF hier seine gefestigte Meinung angepasst hat.
Ja, das muss man tatsächlich so sagen, Matthias. Also natürlich Grund für die Meinungsänderung des Finanzamts ist natürlich eine Rechtsprechung und zwar konkret auch eine Rechtsprechungsänderung des BFH. Zuvor hat aber mal wieder der EuGH korrigierend eingegriffen und zwar geht es ganz im Ursprung um ein deutsches Verfahren, das EuGH-Urteil vom 16.09.2020, Mitteldeutsche Hartsteinindustrie. Wir haben natürlich den Fall seinerzeit bei MAST vorgestellt, aber ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Jedenfalls war das bei diesem Verfahren so, dass sich ein Steinbruchbetreiber bereit erklärt hat, auf einem Gemeindegrundstück auf seine Kosten eine Straße zu errichten. Und logischerweise ging die Straße dann nach Fertigstellung kostenlos an die Gemeinde über. Also das war tatsächlich auch so vereinbart. Und für diese entsprechenden Eingangsleistungen zum Bau der Straße, also Baudienstleistung, Baustoffe und so weiter, folgte dann logischerweise eine unentgeltliche Zuwendung dieser Straße an die Gemeinde. Und die Finanzverwaltung hat ob ihrer bisherigen Auffassung und ob der bisherigen BFH-Rechtsprechung diesen Vorsteuerabzug seinerzeit nicht zugelassen. Der EuGH, zu dem dann der Fall Gott sei Dank kam, hat sich dann die Frage gestellt, ja, warum wurde denn überhaupt die Straße gebaut? Das heißt, der EuGH hat hier zwar zunächst mal auf den direkten Ausgangsumsatz geschaut, ja, das war dann die unentgeltliche Zuwendung, aber hat dann noch einen Schritt zurückgemacht und hat sich gesagt, ja, was ist denn der Entstehungsgrund des Motivs hinter dem Bau dieser Straße und der Übertragung auf die Gemeinde? Also der EuGH hat sich schon damals mit den mittelbaren Folgen oder mit den mittelbaren Hintergründen beschäftigt. Und dabei hat eben der EuGH festgestellt, dass der Steinbruchbetreiber ohne diese Straße seinen Steinbruch hätte gar nicht betreiben können. Denn zwischen dieser großen öffentlichen Straße und seinem potenziellen Steinbruch, da war ein Stück Land, das konnte er nicht befahren mit LKWs, also musste da eine Straße gebaut werden. Das heißt, der Steinbruchbetreiber hatte diese Eingangsleistungen zum Bau dieser Straße überhaupt nur deshalb aufgewandt, um überhaupt seine unternehmerische Tätigkeit, nämlich den Steinbruchbetrieb, auszuüben. Und daher kam der EuGH zur Auffassung, das kann natürlich keine unentgeltliche Wertabgabe sein, dass natürlich die Gemeinde das dann kostenlos bekommt und dass auch andere die Straße nutzen, das sei eben nebensächlich. Und in der Folge hat der EuGH den Vorsteuerabzug hier bei diesem EuGH-Verfahren zugelassen.
Und der BFH, der hat dann im Nachgang entsprechend entschieden?
Genau, also wie du sagst, oder wie wir sagten, es war ein deutsches Verfahren. Das heißt, der BFH war dann anschließend noch gefragt. Und ja, der BFH hat die Ausführungen tatsächlich übernommen, also auch das Ergebnis, dass ein Vorsteuerabzug zulässig war. Aber der BFH hat die EuGH-Ausführung hier noch etwas konkretisiert. Und zwar liegt nach dem BFH dann keine unentgeltliche Wertabgabe vor und ist daher ein Vorsteuerabzug zulässig, wenn kein unversteuerter Letztverbrauch droht. Konkret soll das bedeuten, ein unversteuerter Letztverbrauch droht dann nicht, wenn erstens die bezogene Eingangsleistung nicht über das hinausgeht, was unerlässlich ist, um diesen unternehmerischen mittelbaren Zweck zu erfüllen. Zweitens, wenn die Kosten dieser Eingangsleistung kalkulatorisch in den Preis der entgeltlichen Ausgangsumsätze fließen. Das heißt also auch insofern ein Zusammenhang zur unternehmerischen Tätigkeit besteht. Und drittens, der Vorteil des Dritten, also desjenigen, der die Zuwendung erhält, im EuGH-Fall war es eben die Gemeinde, wenn dieser Vorteil des Dritten nebensächlich ist. Und wenn all diese drei Punkte zutreffen, so sagt der EuGH, dann ist es keine, der BFH, dann ist keine unentgeltliche Wertabgabe, dann gibt es auch einen Vorsteuerabzug. Wenn eins dieser drei Punkte aber nicht erfüllt ist, ja, dann greift wieder die von dir erwähnte alte Rechtsprechung aus dem Jahr 2011 und dann reicht eine bloße unternehmerische mittelbare Veranlassung nicht aus für den Vorsteuerabzug.
Und jetzt nach 3,5 Jahren hat dann die Finanzverwaltung auch reagiert.
Genau, richtig. Also jetzt wurde der Umsatzsteueranwendungserlass angepasst und man kann ja im Ergebnis sagen, dass die Finanzverwaltung die etwas strengeren Voraussetzungen oder Merkmale des BFH übernommen hat. Aber immerhin, ja, muss man sagen. Zusammenfassend ist es also jetzt schon so, dass die Finanzverwaltung eine mittelbare unternehmerische Veranlassung für den Vorsteuerabzug ausreichen lässt, wenn eben dieser unversteuerte Letztverbrauch nicht droht. Das heißt, die Eingangsleistung ist unerlässlich für die unternehmerische Tätigkeit, die Kosten fließen kalkulatorisch in die unternehmerische Ausgangstätigkeit ein und der Vorteil des Dritten ist nebensächlich. Es gibt auch ein paar Beispiele, die Finanzverwaltung hier im BMF-Schreiben ausführt. Sagen wir mal zunächst mal etwa ablehnende Beispiele, zum Beispiel, wenn ein Arbeitgeber bürgerliche Kleidung an Unternehmer ausgibt, ja gut, dann hat der Arbeitnehmer einen nicht nebensächlichen Vorteil. Auch bei Betriebsveranstaltungen, wenn die diese dem privaten Bedarf dienen und keine Aufmerksamkeiten vorliegen. Da gibt es ja auch ein EuGH-Urteil, das wir Ihnen schon mal vorgestellt, ein BfH-Urteil, das wir Ihnen vorgestellt hatten. Dann gibt es trotz dieser mittelbaren unternehmerischen Veranlassung keinen Vorsteuerabzug. Auch bei Erschließungsmaßnahmen scheint so zu sein, dass der Vorteil des Bauherrn nicht nebensächlich ist. Und dann gibt es noch auch ein Straßenbeispiel, wenn neben der Straße auch noch ein Radweg gebaut wird oder auch Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden, dann sei insoweit kein Vorsteuerabzug möglich. Und dann gibt es aber auch noch ein positives Beispiel im Anwendungserlass jetzt, beziehungsweise im BMF-Schreiben, also ansetzend an das EuGH-Verfahren. Wenn die Straße erforderlich ist für die unternehmerische Tätigkeit, dann ist natürlich ein Vorsteuerabzug zulässig. Und wenn Diabetiker-Tests, Kits, unentgeltlich abgegeben werden im Hinblick darauf, dass die, Erkrankten sozusagen dann später solche Teststreifen kaufen, dann sei das wohl auch eine mittelbare unternehmerische Veranlassung, die zum Vorsteuerabzug berechtigt, also die Ausgabe dieser Kits und der Einkauf entsprechender Kits. So, und wenn es dann mal so ist, also man kann auch, man muss natürlich schauen, einheitliche Leistung oder kann man das aufteilen, vielleicht kann man dann auch zum Ergebnis kommen, dass ein Vorsteuerabzug nach 15.4 aufzuteilen ist. Also kurzum, es ist ein schönes BMF-Schreiben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu kritisch, aber es ist sehr praxisrelevant, deshalb legen wir Ihnen das sehr ans Herz, dieses BMF-Schreiben vom 24.01. mal durchzulesen. Gut, dann Matthias, kommen wir zu unserem dritten Thema, BFH-Beschluss vom 23.08. 11R10 aus 20. Das ist ein, wie ich sagte, ein Vorlagebeschluss des EuGH zu umsetzen, die in einem App Store ausgeführt werden. Also wie war denn der Sachverhalt?
Genau, also die Klägerin ist eine Entwicklerin, die in Deutschland ansässig war und die hat in den Jahren 2012 bis 2014 Spiele-Apps entwickelt und dann über einen App Store vertrieben. Und dieser App Store-Betreiber, der war in Irland ansässig und konnte diese Spiele kostenlos über diesen App Store herunterladen auf sein Handy oder sein Tablet. Und monetarisiert wurde das Ganze dann über sogenannte In-App-Käufe. Also man konnte im Spiel selbst dann Vorteile oder Verbesserungen einkaufen. Und so wurde, und das ging, war dann entgeltlich, also so wurde das Ganze dann zu Geld gemacht. Und die Entwicklerin ist erst davon ausgegangen, dass sie, dass die App-Store-Betreiberin nur eine Vermittlerin ist, sie also selbst ihre Umsätze an die Kunden ausgeführt hat. Und nach altem Recht wäre das so gewesen, dass der Leistungsort dann im Inland gewesen wäre, weil die Entwicklerin eben im Inland ansässig ist als Unternehmerin. Es war aber so, dass wenn man diesen In-App-Kauf durchgeführt hat, dann hat sich eine Reihe von Fenstern geöffnet, um eben diesen Kaufprozess durchzuführen. Und in keinem dieser Fenster war dann die Klägerin, die Entwicklerin genannt, sondern gab es immer nur das Logo des App Store. Es gab dann zwar eine Bestellbestätigungs-E-Mail, die gab es aber dann erst nach dem Kaufvorgang, wo dann mal die Klägerin genannt worden ist. Und die Klägerin hat es dann, hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, hat dann ihre Umsatzsteuererklärung berichtigt. Und zwar mit der Begründung, dass ja der App Store-Betreiber im eigenen Namen gehandelt hätte. Also es wäre keine Vermittlerin nur gewesen, sondern es läge eine Dienstleistungskommission vor. Und bei einer Dienstleistungskommission wird ja eine Leistungskette fingiert. Also dann hätte man in der Folge einen Verkauf gehabt der Klägerin an die App-Store-Betreiberin und diese dann letztlich gegenüber den Endkunden. Und dann hätte sich der Leistungsort anders bestimmt, nämlich nach 3a Absatz 2. Dann wäre der Ort dort gewesen, wo die App-Store-Betreiberin ihr Unternehmen betreibt, also hier in Irland und nicht mehr in Deutschland. Und das Ganze ging dann erstmal zum FG und das FG hat dann tatsächlich auch erstmal der Klägerin Recht gegeben. Was hier ganz interessant ist, Irland, ist wohl so, dass Irland das für die Streitjahre anders gesehen hätte oder anders sieht, denn Irland wäre von der Vermittlung ausgegangen und das hätte dazu geführt, dass letztlich die Umsätze gar nicht besteuert worden wären. Denn Irland hätte diese Verkäufe, diese In-App-Verkäufe als in Deutschland steuerbar angesehen, weil schließlich die Klägerin ja ihr Unternehmen dort betreibt. Und andererseits hätte Deutschland die Steuerbarkeit in Irland gesehen, weil die App-Store-Betreiberin ihr Unternehmen dort betreibt. Und deshalb hat der BFH dann letztlich auch die Frage dem EuGH vorgelegt.
Also tatsächlich spannender Fall. Werden wir schauen, was der EuGH entscheidet. Jetzt, wie du ja einleitend sagtest, ging es da jetzt um das alte Umsatzsteuerrecht sozusagen. Jetzt seit ein paar Jahren gibt es im deutschen Umsatzsteuergesetz, natürlich ausgelöst durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, eine extra Regelung für solche Fälle, nämlich den Paragraph 3 Absatz 11a, also Verkauf über solche Portale. Wie wird sich denn das jetzt nach dem heutigen Recht lösen lassen, Matthias?
Ja, tatsächlich würde diese Dienstleistungskommission in 3 Absatz 11a, die da jetzt ausdrücklich für solche Schnittstellen geregelt ist, die würde auch in dem Fall greifen. Also insofern ist das Verfahren schon ein bisschen historisch. Aber es gibt noch weitere interessante Aspekte in dieser Vorlage. Und zwar geht es einerseits um die Reichweite dieser Dienstleistungskommission, dieser Fiktion. Und zum anderen auch wieder 14c. Es gibt einen neuen Aspekt bei 14c, den der BfH hier aufwirft. Jetzt wird es natürlich so sein, es ist nicht ganz klar, ob der EuGH darüber jetzt entscheiden wird. Er muss eben diese Thematik in den Streitjahren zuerst bejahen und muss sagen, es gab eine Dienstleistungskommission. Nur dann würde er diese Folgefragen bejahen. Klar ist ja, das hatte ich schon angesprochen, es gibt diese Leistungskette, die fingiert wird. Also man hat eine Leistung des Kommittenten, hier die Entwicklerin, einen Kommissionär, das wäre hier der App Store-Betreiber, und dann Leistung Kommissionär an Endkunden, die da fingiert wird. Es gibt darüber hinaus aber auch noch eine Gleichstellungsfiktion dieser nacheinander erbrachten Leistungen. Und hier ist noch nicht abschließend geklärt, wie weit diese eigentlich reicht. Es gibt eine alte Rechtsprechungslinie des BfH, die geht davon aus, dass diese Gleichstellung auch in Bezug auf den Ort der Leistung gilt. Also es wird alle Leistungen in dieser Kette werden am gleichen Ort erbracht. Und dann, das würde heißen, wie im konkreten Fall, die Einschaltung des App Store hätte gar nichts geändert am Leistungsort, sondern der Verkauf von der Entwicklung an den Kommissionär wäre, also an den App Store Betreiber, wäre wie ein direkter Verkauf an den Endkunden zu behandeln. Und der BfH führt diese alte Rechtsprechung auch nochmal auf, also er hat sie offenbar noch nicht ganz abgeschrieben. Es wäre dann auch nochmal in einem weiteren Schritt denkbar, eine völlige Identität anzunehmen dieser Leistung. Dann würde man jetzt sogar Steuerbefreiungen, die nur personenbezogen gelten, würde man jetzt in der gesamten Leistungskette anwenden können. Oder einschränkend eben diese neue Rechtsprechung, die davon ausgeht, dass diese Gleichstellung gerade nicht für alle personenbezogenen Merkmale gilt. Im Ergebnis hätte man dann nur diese Fiktion für den Leistungsinhalt und den Leistungszeitpunkt. Und der Ort, der würde sich dann mit der Einschaltung des Kommissionärs gegebenenfalls ändern. Also je nachdem, wo der eben ansässig ist. Im konkreten Fall wäre dann tatsächlich der Leistungsort im Irland gewesen in dem Fall. Also wird interessant zu sein, was hier das Ergebnis ist. Dann aber tatsächlich auch nochmal 14c, auch ein interessanter Aspekt. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, wir gehen davon aus, weiterhin wird es so sein, bei Leistungen an Nichtunternehmer, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, da wird es keine Steuerschuld nach 14c UST geben. Hier war es ja auch so, das waren ja Spieler, die diese In-App-Käufe gemacht haben. Das werden keine Unternehmer sein, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Und der BfH bringt hier einen ganz neuen Aspekt rein, weshalb trotzdem vielleicht eine 14c USTG-Schuld entstanden sein könnte. Und zwar gibt es zwar keine Gefährdung des Steueraufkommens wegen des Vorsteuerabzugs, der droht, aber der BfH sagt, die Klägerin hat sich ja widersprüchlich verhalten. Also sie hat den App Store Betreiber erstmal autorisiert, gegenüber den Endkunden in diesen Bestellbestätigungen abzurechnen, als hätte die Klägerin diese Leistungen erbracht. Und da war auch Umsatzsteuerausweis auf diesen Bestellbestätigungen. Und andererseits legt sie jetzt gegenüber dem Finanzamt dar, naja, ich bin gar nicht die Leistungserbringerin in dem Zusammenhang, sondern die Endkundenleistung erbringt ja der App Store Betreiber. Letztlich. Und gerade hier aus diesem widersprüchlichen Verhalten soll sich eben eine Steuergefährdung eventuell ergeben. Und hier war es ja auch tatsächlich so, dass eine doppelte Nichtbesteuerung gedroht hat. Also letztlich, wenn man das jetzt bejahen würde, dieses 14c Absatz 2 USTG, dann müsste die Klägerin nachweisen, dass die App Store-Betreiberin die Umsätze versteuert hat, was ja wegen der Rechtsansicht in Irland wahrscheinlich nicht passieren würde, um diese Steuer aus diesen Bestellbestätigungen zu berichtigen.
Also ein ganz neuer Aspekt im Hinblick auf den Paragraph 14c. Nichtsdestotrotz, Matthias, hoffen wir jetzt mal, dass da bald ein BMF-Schreiben zu 14c und zu dieser schönen EuGH-Rechtsprechung aus Österreich kommt. Also herzlichen Dank, Matthias, für deine Mitwirkung heute. Und ja, abschließend, bevor wir durch sind, möchte ich Sie nochmal auf ein BMF-Schreiben von letzter Woche, vom 13. Februar, hinweisen. Und zwar geht es da um die Grundsätze zur Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Sie wissen ja, das mag im Detail sehr kompliziert sein. Also insbesondere bei Immobilien stellt sich ja häufig diese Frage. Und das ist ein sehr umfangreiches BMF-Schreiben, also das lege ich Ihnen sehr ans Herzen. Und eins dieser positiven Aspekte, das ich da beim Überfliegen gelesen habe, ist, dass wenn Sie nach 15.4 nach einem Gesamtumsatzschlüssel aufteilen, also einerseits steuerpflichtige, andererseits steuerfreie Umsätze, dann hatten wir oder wurden wir schon häufig damit konfrontiert, dass in einem Jahr diese Umsätze oder dieser Anteil verfälscht wurde, ja, weil zum Beispiel eine Beteiligung für einen hohen Betrag veräußert wurde. Und dann hat sich das gegebenenfalls sehr verschoben, also dieser ganz normale Umsatzschlüssel. Und hier sagt die Finanzverwaltung jetzt ausdrücklich, dass eine Verfälschung nicht Sinn und Zweck ist. Das heißt, Hilfs- und Zusatzgeschäfte, die sind bei einem Gesamtumsatzschlüssel sowohl im Zähler als auch im Nenner auszuschließen. Das ist mal eine schöne Erkenntnis, Matthias. Und auch darunter fallen auch Veräußerungen aus Berichtigungsobjekten nach § 15a. Also wenn mal eine Immobilie verkauft wird, steuerfrei beispielsweise, dann geht der Umsatzschlüssel natürlich zugunsten der steuerfreien Umsätze hoch. Und das kann natürlich sein, dass da nach 15.4 sich etwas verschiebt. Also auch diese Umsätze sind bei einer Berechnung nach § 15.4 auszuschließen. Also das ist eine schöne Erkenntnis von der Finanzverwaltung. Wie gesagt, letzte Woche, 13. Februar, wurde dieses Schreiben veröffentlicht. Also schauen Sie doch da mal rein. Prima, dann sind wir am Ende unserer heutigen Mastfolge 45. Wir freuen uns sehr, dass Sie teilgenommen haben oder sich das im Nachgang nochmal anhören. Natürlich, wie immer, wenn Sie Fragen haben zu unserer Mastfolge, zu anderen umsatzsteuerlichen Themen, klingeln Sie bei uns durch. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, auch mit jeglichen Feedback. Und dann sind wir in einem Monat, nämlich am 19. März, wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Und ja, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.